ARD.
Diese Woche bekamen wir es schwarz auf weiß. 0,0 Wachstum in Deutschland. Und wenn man Ökonomen fragt, was wir heute in der Sendung auch tun werden, dann bleibt das auch erstmal eine Weile noch so mau. Hilft gegen die Wirtschaftsflaute, was der Bundeskanzler von uns erfragt, nämlich, dass wir alle fleißiger sein müssen? Müssen wir für unseren Wohlstand mehr arbeiten, Herr Linnemann? Fragen wir heute den CDU-Generalsekretär und später in der Sendung die erste Vorsitzende der IG Metall, Christiane Benner, und den Präsidenten des Kiel-Institut für Weltwirtschaft, Moritz Scholarik. Guten Abend Ihnen zu Hause und willkommen unserem Live-Publikum. Schön, dass Sie da sind.
Danke für die Einladung.
Schön, dass Sie da sind. Ich nehme an, es war als Paderborner Ihre westfälische Pflicht, gestern den Bielefeldern im DFB-Pokal gegen den VfB Stuttgart die Daumen zu drücken.
Das stimmt, das habe ich gemacht. Sogar der Erzbischof hat die Daumen gedrückt, aber es hat nicht geholfen. War dann auch verdient am Ende für Stuttgart.
Ja.
Es war, schönes Bild, toll.
Ja, ja, da kann man schon sehen, das war schon mal
länger her.
DFB-Pokal-Achtelfinale. Ne?
Exakt, nicht, dass jetzt Komplikationen im Verständnis kommen. Also ich war gestern für Bielefeld.
Sie waren gestern für Bielefeld, die haben verloren. Und deswegen gibt es ja im Moment insgesamt wenig Grund zur Freude. Gestern hat Bielefeld verloren, ihre ostwestfälischen Nachbarn. Aber was Sie viel mehr schmerzen dürfte, ist, dass am vergangenen Wochenende Ihr heißgeliebter SC Paderborn den Aufstieg nicht geschafft hat. Wie viel müssen Sie joggen, wie viel müssen Sie laufen, um den Frust zu verarbeiten?
Das ging ganz gut letzte Woche, weil nach 20, 30 Minuten es absehbar war, dass wir nicht aufsteigen. Köln führte schnell und Elversberg dann auch auf Schalke. Aber sie haben einen Punkt. Also wenn wir knapp verlieren, brauche ich 5, 6, 7, 8 Stunden, um das zu verarbeiten. Mhm. Das ist brutal. Mhm. Viel schlimmer als die Politik.
Und dann gehen Sie laufen?
Dann gehe ich laufen oder versuche, mich mit anderen Dingen zu beschäftigen. Aber Fußballniederlagen sind viel schlimmer als politische.
Also politische Niederlagen müssen Sie nicht so lange, keinen Halbmarathon laufen?
Sie spielen wahrscheinlich jetzt auf die 28,5% an. Da wollte ich mehr, das stimmt. Ja, aber irgendwie... Nein, ich bin Fußballer durch und durch, habe selber gespielt, habe einen Trainerschein und der SC Paderborn liegt mir sehr am Herzen. Und ich lebe gerne und Fußball ist ein großes Hobby und das bleibt auch so. Und vielleicht steigen wir nächstes Jahr auf.
Ich spiele auf was anderes an, denn es könnte, so würde ich zumindest mutmaßen, auch noch eine persönliche Niederlage dazugekommen sein. Sie wollten nichts, nichts, nichts lieber als den Posten des Arbeitsministers haben in der neuen Regierung. Den Posten hat dann die SPD bekommen. Und beim Fußball ist es ja so, da gibt es klare Ergebnisse. Gestern hat Stuttgart gewonnen, Bielefeld hat verloren. Und dass Sie diesen Posten nicht bekommen haben, was ist das eigentlich für Sie, haben wir uns gefragt. Ist das eine Niederlage, ist das ein Sieg oder ist das was anderes?
Um im Fußballbild zu bleiben, hat mich der Trainer nicht aufgestellt, würde ich jetzt spontan sagen. Das war auch in der Sekunde so.
Der Trainer ist Friedrich Merz, der
ist Friedrich aufgestellt. Merz. Aber Friedrich Merz ist verantwortlich für die Aufstellung. Mhm. Jeder Nationaltrainer ist verantwortlich für die Aufstellung. Und er hat gekämpft um dieses Ministerium. Die SPD hat sich durchgesetzt. Er hat dann den Außenministerposten besetzt. Und es zeigt sich, dass das eine gute Entscheidung war mit der Innenpolitik. Durch Herrn Dobrindt, Außenpolitik, durch Herrn Wadefuhl und er das Kanzleramt, dass wir gerade in der Innenpolitik und Migrationspolitik jetzt Erfolge hoffentlich nachweisen können. Aber ich persönlich, klar, das hat mich einen Moment getroffen. Da bin ich jetzt auch ehrlich, was soll ich hier um heißen Brei herumreden? Ich war 2 Perioden in diesem Ausschuss. Ich habe den ganzen Wahlkampf von der Aktivrente gesprochen, den ganzen Wahlkampf über das Bürgergeld gesprochen, dass wir das reformieren müssen. Und dann hätte ich es auch gerne selber gemacht. Weil mein Anspruch ist, einfach mal machen. Ich will die Dinge machen. Mhm. Und das hätte ich gerne gemacht. Aber jetzt ist es auch gut so, wie es ist. Friedrich Merz hat gesagt, du kommst mit in den Koalitionsausschuss. Mhm. Damit bin ich Teil der Lösung und ziehe mich nicht zurück und stehe am Spielfeldrand und kritisiere. Wir können gerne eine ganze Sendung Fußballbilder nehmen. Macht mir Spaß. Sondern ich bin mit auf dem Platz dann doch über den Koalitionsausschuss. Und deswegen ist jetzt alles gut. Aber klar, ich brauchte ein paar Tage, weil das war schon so ein politischer Lebenstraum. Aber
Sie sind, niemand kennt sich besser aus mit Arbeit und Soziales in der CDU wie Sie. Sie müssen wahnsinnig enttäuscht gewesen sein. Auch von Friedrich Merz. Er hätte ja mehr um Sie kämpfen können.
Friedrich Merz ist für mich ein Glücksfall für die CDU, für Deutschland. Und meine Oma hat immer gesagt, Frau Mioska, es soll so sein, wie es kommt. Und dann habe ich das angenommen. Und dann gab es noch andere Möglichkeiten, auch ein anderes Ministerium zu übernehmen. Mhm. Aber habe ich gesagt, das macht jetzt keinen Sinn, einfach nur ein Ministerium zu übernehmen, um einmal im Leben Minister zu sein. Das ist nicht meins, also bleibe ich Generalsekretär. Und ich bin heute gerne zu Ihnen gekommen, in der Funktion des Generalsekretärs.
Und in der Funktion des Generalsekretärs waren Sie ja auch verantwortlich für die Wahlkampagne, für die Bundestagswahl. Da wären Sie gern mit 36 ungefähr rausgegangen Prozent. Es wurden dann 28,6. Kann es auch ein bisschen sein, dass Sie mit dem Nichtbekommen des Postens bestraft worden für die nicht so erfolgreiche Kampagne?
Das glaube ich nicht. Trotzdem haben Sie recht, dass ich 30 plus X mindestens gesehen habe. Das ist hinterher nicht eingetreten. Wir sind mit einem blauen Auge sogar davon gekommen. So weit würde ich gehen, weil das BSW abends den Einzug in den Bundestag nicht mehr geschafft hat. Sonst hätten wir eine Kenia, eine schwarz-rot-grüne Koalition bekommen. Und den Politikwechsel, den wir propagiert haben, hätten wir dann nicht durchsetzen können. Am Ende des Tages zählt das Ergebnis. Wir haben die Wahl gewonnen, wir müssen jetzt liefern und ich hoffe, dass wir im halben Jahr wieder bei 30 plus X stehen.
Es gibt von diesem Wahlabend einen bemerkenswert aufrichtigen Moment von Ihnen, Herr Linnemann. Den haben wir gefunden bei den Kollegen des ZDF in der Doku Inside CDU.
Es war klar, wir waren der Wahlsieger, aber wir hatten mehr erhofft. Es hat mich immer selber aufgeregt, wenn die Generalsekretäre der Parteien etwas schön geredet haben. Es war die schwerste Zeit meines politischen Lebens. Auch Friedrich Merz musste funktionieren, es musste ja weitergehen, wir mussten sondieren, aber ich wäre am liebsten abgehauen, einfach mal 2 Wochen nach Mallorca und einfach mal Luft holen und das Handy wegwerfen. Ging nicht, du musstest funktionieren.
Herr Linnemann, das ist ein seltener, ehrlicher Moment für einen CDU-General. Wie oft erlauben Sie sich solche Momente?
Werde ich immer wieder machen. Wissen Sie, ich habe Politik nicht lebenslänglich gebucht. Ich mache das eine Zeit auf Überzeugung. Ich glaube, wir haben jetzt die wichtigsten 4 Jahre vor uns, vielleicht in einem Zeitfenster von 30 Jahren. Und ich werde auch weiter das sagen, was ich denke.
Die schwerste Zeit Ihres politischen Lebens. Warum? Weil Sie den ganzen Druck abgekriegt haben? Was ist da passiert?
Ja, der ganze Tag war natürlich krass. Ich meine, Sie sind nicht oft Generalsekretär. So eine Chance werde ich wahrscheinlich nie wieder im Leben, vielleicht, wenn ich Glück habe, noch mal in 4 Jahren erleben. Aber
haben Sie da auch kurz mal gedacht, dass Sie hinwerfen? Weil das klingt schon sehr dramatisch, was Sie da sagen.
Nein, die Frage wäre gewesen, wenn das BSW, wenn Sarah Wagenknecht mit ihrer Fraktion in den Deutschen Bundestag eingezogen hätte, dann hätte es ja eine schwarz-rot-grüne Koalition gegeben. Mhm. Und ich bin der festen Überzeugung, damit hätten wir den Politikwechsel nicht durchgezogen. Und dann hätte ich mir nicht nur die Frage stellen müssen, sondern ich wäre, glaube ich, nicht glaubwürdig geblieben, wenn ich den Job weitergemacht hätte. Mhm. Also in der Konstellation wäre ich nicht mehr glaubwürdig gewesen, wenn ich gesagt hätte, wir setzen jetzt den Politikwechsel um. Ich bin jetzt der festen Überzeugung, dass wir das schaffen. Weil dieser Koalitionsvertrag diesen Geist auch atmet. Weil es viel mehr Gemeinsamkeiten gibt mit der SPD um die wichtigen Themen, als viele glauben. Und weil die Akteure, die in der Regierung sind, wissen, um was es bestellt ist.
Nur weil das BSW nicht reingekommen ist, sind Sie im Amt geblieben? Habe ich das gerade richtig verstanden?
Wenn das BSW reingekommen wäre, wenn Sie das dann ausrechnen, hätte es keine Mehrheit gegeben für Schwarz-Rot. Mhm. Sondern dann hätten die Grünen mitgemacht. Und in dieser Dreierkoalition, wenn Sie die CSU noch mitzählen, Viererkoalition, hätte es nicht den Politikwechsel gegeben. Ist meine feste Überzeugung. Ist jetzt verschüttete Milch. Es gibt jetzt Schwarz-Rot, aber Sie haben recht, solche Momente, solche Möglichkeiten hat man nur einmal im Leben, vielleicht zweimal. Und ich habe wirklich alles getan in diesem Wahlkampf, das ganze Adenauerhaus, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und ich war mir sicher, wir kriegen die 30 plus X. Mhm. Und dann ruft mich nachmittags jemand vom ZDF an und hatte dann schon angedeutet, in welche Richtung es geht und sagte dann am Telefon 28 bis 29, ich glaube um 15.30 Uhr kriegen wir. Da habe ich gesagt, das stimmt nicht. Dann rief mich Friedrich Merz an und sagt, und, hast du schon Informationen? Ich so, ja, wir kriegen 28 bis 39, sagt das ZDF. Da sagt er, das kann nicht stimmen. Habe ich gesagt, stimmt auch nicht. Und dann riefen ihre Kollegen an von der ARD, bestätigten das. Und dann ist das eine sehr harte Situation, weil du musst ja dann schon auch abends nicht nur sagen, sondern natürlich haben wir die Wahl gewonnen. Aber gleichzeitig bist du innerlich enttäuscht, dass du nicht die 30 plus X hast.
Und dann hatten Sie das natürlich auch die Verantwortung dafür in der Stadt.
Absolut. Sie haben dann auf alles Lust, nur nicht groß auf Interviews. Mhm. Aber die muss man dann geben, da muss man dann durch. Und es stimmt schon, nach so einer Wahl ist man echt fertig. Aber man muss weiter funktionieren. Die Kapitalmärkte waren auf. Mhm. Wir hatten mit Trump eine Situation. Dann kam Zelensky, Oval Office. Es musste ja weitergehen. Und wir mussten in die Sondierung rein. Aber wir haben es dann geschafft.
Wenn man wissen will, wie ehrlich und wie glaubwürdig Politiker sind, dann muss man sich auch ihre Sprache angucken. Wir hatten jetzt schon ein paar Beispiele von Ihnen hier live im Studio gehört, aber wir haben auch ein paar zusammengeschnitten. Hier ist Best of Carsten Linnemann.
Der Nationaltrainer stellt die Mannschaft auf.
Wir haben 2021 ein großes Finale verloren.
Das Spiel ist sozusagen abgepfiffen.
Wir steigen ab.
Da musst du nach vorne weiterspielen.
Wir haben nur einen Schuss, der muss sitzen.
Ich meine, wenn jetzt der Aki Watzke mit Borussia Dortmund im Finale steht, da wird er auch nicht darüber nachdenken, was ist, wenn ich das Spiel verliere. Der will es gewinnen.
Das ist jetzt schwierig für mich jetzt hier von außen. Das Spiel ist noch nicht zu Ende. Ist so, als wenn es 0-0 steht.
Und sonst spielen wir auf Sieg.
Ich höre jetzt auch auf mit den Fußballvergleichen.
Herr Lindemann, es gibt eine Fußballsendung, die heißt Doppelpass. Und da gibt es das Phrasenschwein. Ja. Und alle Gäste, die solche Sätze sagen, müssen da immer jeweils 3 Euro reintun.
Ja. Dann sollen die mich mal einladen.
Nehmen wir mal an, es gäbe eine Lindemann-Spardose. Welche Haushaltslücke könnten Sie inzwischen stopfen?
Ja, den einen oder anderen Beauftragten entfällt. Ich glaube, da würde ich drauf kommen. Und die Kolleginnen und Kollegen vom Doppelpass können mich gerne mal einladen.
Haben Sie sowas wie einen Coach, Motivationscoach, der Ihnen gesagt hat, du musst diese schneidigen und nach vorne diese Sprüche machen, damit man womöglich nicht merkt, dass da eventuell auch mal eine inhaltliche Lehre dahinter steckt?
Nein, Fußball ist mein Leben. Ich kenne mich mit den Beispielen aus. Und es gibt ja auch schiefe Beispiele. Und in dem Bereich kenne ich mich aus, bin mir sicher. Und das werde ich auch in Zukunft weitermachen.
Aber der letzte Politiker, der so gesprochen hat, war Edmund Stoiber. Weiß nicht, wie viel Presse der dafür gekriegt hat.
Ich fand Edmund Stoiber total super. Mhm.
Also Sie finden das total echt, was Sie da machen?
Ja, ich bin so, wie ich bin. Ich kann gerne mal einen Handballvergleich machen, wenn Sie wollen.
Nee, danke. Nee, das ist schon gut. Wir wollen über den Koalitionsausschuss sprechen. Sie haben ihn nämlich schon angesprochen. Sie sind Teil dessen und sind ja offenbar auch stolz drauf. Wir wollen uns mal angucken, wie der zusammengesetzt ist. Wir haben eine Grafik vorbereitet. Das ist jener Ausschuss, der, ich würde sagen, der wichtigste ist, weil da werden Kompromisse geschmiedet zwischen SPD und Union, wenn sonst nichts mehr geht. Und was sagt Ihnen, Herr Lindemann, wenn Sie sich das ansehen, was wir da sehen? Nämlich 10 Männer mit blauem Hintergrund und eine Frau mit grünem Hintergrund. Das ist die SPD-Chefin Saskia Esken. Was sagt Ihnen das?
Das sind alles Männer und eine Frau mit Funktionen. Die sind durch diese Funktion in den Koalitionsausschuss gekommen. Aber es sagen alle wissenschaftlichen Studien, auch meine Berufserfahrung, dass gemischte Teams die besten Ergebnisse erzielen. Und das versucht ja genau.
Wo ist da was gemischt?
Ja, das sind die Positionen. Wenn Sie im Kabinett schauen, sehen Sie das. Es muss natürlich immer um Qualität gehen. Aber da sehen Sie natürlich eine Katharina Reiche, die aus der Wirtschaft kommt, mit ihrer Erfahrung, eine Karin Prien, eine Nina Wagen oder auch eine Dorothee Bär, die mit ihrer Kompetenz im Kabinett dann diese Rolle spielen. Wenn Sie eine Kabinettssitzung haben, dann haben Sie natürlich auch die am Tisch. Aber klar haben Sie recht. Wir bräuchten eigentlich mehr Frauen in diesen Funktionen, denn gemischte Teams sind erfolgreicher.
Sie sprechen jetzt vom Kabinett, das ist relativ gemischt. Aber wenn Sie zum Beispiel ins Kanzleramt gucken, die Leute, die Friedrich Merz um sich dort schart, sind fast ausschließlich Männer. Alle 3 Regierungssprecher sind Männer und eben dieses wichtige Gremium hat fast ausschließlich Männer, nur eine Frau. Haben Sie da vorher mal drüber gesprochen oder merken Sie jetzt erst, was Sie da gemacht haben?
Also Friedrich Merz hat eine sehr prominente Personalentscheidung getroffen. Weil ich bin der Meinung, wir brauchen starke Frauen in Führungspositionen und zwar sichtbar. Zum Beispiel Julia Klöckner als Bundestagspräsidentin. Und ich meine, meine Stellvertreterin Christina Stump hat es gesagt, ich sehe es genauso. Vielleicht sehen wir bald eine Bundespräsidentin bei der nächsten Wahl. So. Es würde diesem Land gut tun.
Wir sprechen jetzt über das wichtigste Gremium dieser Koalition, das ist der Koalitionsausschuss. Und wenn Sie Julia Klöckner schon erwähnen, die ja da nicht drin sitzt, dann hat die sich folgendermaßen dazu geäußert.
Das ist ein fatales Zeichen. Ein ganz schlechtes Signal. Wenn Frauen fehlen, fehlt die Hälfte der Perspektive. Es fehlen dann übrigens auch Vorbilder und wir haben eine Repräsentationslücke. Man hat so den Eindruck, wenn es ernst wird, dann müssen es die Jungs untereinander machen. Und da ist unsere Gesellschaft viel weiter.
Wenn es ernst wird in der CDU, müssen es die Jungs untereinander machen?
Nochmal, das sind Funktionen, die da vertreten sind in dem Koalitionsausschuss. Sie haben völlig recht. Aber am Ende, Frau Miosga, sind wir doch alle in der Verantwortung, wir selbst in diese Funktionen starke Frauen nicht nur zu heben, sondern sichtbar zu machen. Wenn Sie mich persönlich fragen, ich komme aus Paderborn in meinem Wahlkreis. Normalerweise ist es so, dass Mandatsträger Kreisvorsitzende sind der Partei. Ich habe bewusst darauf verzichtet, eine starke Frau dort sichtbar gemacht und unterstützt. Die Europaabgeordnete aus Ostwestfalen
in Paderborn
ist eine starke Frau. Ja, aber wir sind doch in der Verantwortung.
In der CDU-Fraktion sind 24 Mitglieder und davon sind 6 Frauen.
Ja, aber wir sind da, wo ich Verantwortung trage.
Haben wir ein strukturelles Problem in der CDU?
Ja, das ist ja historisch gewachsen bei uns. Wir sind eine sehr alte Partei. Damals haben mehr Männer Politik gemacht.
Aber seit Adenauer hat sich doch ein bisschen was verändert, hoffentlich.
Hat sich auch. Und deswegen hatten wir ja Angela Merkel als Bundeskanzlerin. Wir haben Frau von der Leyen, höchste Position in Europa, Vorsitzende der Europäischen Kommission. Wir haben die Bundestagspräsidentin. Und ich sage es an dieser Stelle ganz klar, ich habe das nicht zu entscheiden. Aber ich würde mich freuen, wenn es mal eine Bundespräsidentin gibt, die wählen wir bald. Und so eine Bundespräsidentin würde Deutschland gut tun.
Offizieller Vorschlag der CDU?
Das ist jetzt meine Meinung, habe ich jetzt nicht abgestimmt, aber ich stehe dazu. Ja, Frau Miosga, man muss 40 sein. Ich trinke mal einen Schluck. Das ist, glaube ich, die Voraussetzung. Mhm. Jetzt setze ich mein Glas wieder ab und jetzt kommen wir zur nächsten Frage.
Sie wollen darüber nicht sprechen, aber ich lasse Sie noch nicht ganz raus, weil der darüber entscheidet, unter anderem, wie sich so ein Koalitionsausschuss zusammensetzt, der hat sich noch vor der Bundestagswahl zu dem Thema gemischte Teams zwischen Frauen und Männern folgendermaßen geäußert.
Meine Erfahrung, beruflich wie politisch, gemischte Teams arbeiten besser. Ich möchte keine reine Männertruppe um mich drumherum haben. Frauen und Männer bringen unterschiedliche Fähigkeiten und gemeinsame Fähigkeiten.
Und unterschiedliche Perspektiven, Erfahrungen,
viele Dinge, alt und jung. Ich möchte, dass wir einfach in der Breite gut aufgestellt sind und dass wir dieses Land wieder voranbringen. Das geht nur, wenn wir alle zusammenhalten und wenn wir das alle gemeinsam gut machen. Selbstverständlich auch so viele Frauen wie eben möglich.
Das war in dem Podcast Fast and Curious. Wenn Friedrich Merz so denkt und jetzt so viel Gegenwind kriegt, weil ich bin ja nicht die Erste, die an diesem Wochenende nach diesem Koalitionsausschuss und nach deren Besetzung fragt, glauben Sie, er wird noch eine Frau nachnominieren?
Ja, aber jetzt nehmen Sie mal die Fraktionsvorsitzenden. Er hat keinen Einfluss auf den CSU-Fraktionsvorsitzenden, auf den Landesgruppenchef.
Nee, aber
er hat keinen Einfluss auf den SPD-Fraktionsvorsitzenden. Das ist Matthias Miersch. Die Funktionen sind so, wie sie sind. Aber da, wo er Einfluss hat, schauen Sie sich mal das Konrad-Adenauer-Haus, seine Büroleiterin an, die Pressesprecherin. Er versucht das nicht nur, sondern er lebt das vor. Das zeigt er im Kabinett. Ja, das zeigt er doch im Kabinett. Er zeigt doch im Kabinett, dass er auf starke Frauen setzt. Aber am Ende, Frau Miersch, muss man auch sagen, Qualität ist entscheidend. Und die Frauen, die jetzt im Kabinett sind, zeigen das, dass sie das haben.
Aber Qualität hätte ja zum Beispiel auch die stellvertretende Bundesvorsitzende und Familienministerin Karin Prien, die das auch sehr bitter findet, dass da keine einzige Frau von der CDU drin sitzt. Könnten Sie sich vorstellen, dass die noch mal nachnominiert werden könnte?
Ja, Frau Prien ist Bildungsministerin und Familienministerin,
und sitzt
im Kabinett. Und also hat damit eine führende Funktion und kann über das Kabinett die Punkte auch einbringen.
Das heißt, es funktioniert nur über die Funktionen und nicht darüber, dass man vielleicht auch andere kompetente
Frauen einladen. Ich will doch gar nicht um den heißen Brei herumreden. Wir sind historisch so gewachsen. Wir müssen da besser werden. Jeder von uns ist in der Verantwortung, dieses zu tun. Ich mache das da, wo ich es kann. Wir müssen es noch mehr machen. Und dann werden wir erfolgreich sein. Und wir brauchen in den sichtbaren Funktionen diese Vorbilder. Das hatten wir mit Frau Merkel. Das haben wir mit Frau von der Leyen. Und ich finde, eine Bundespräsidentin würde diesem Land auch gut.
Sichtbare Funktion. Die SPD hat ihren Generalsekretär zurückgezogen, die CSU hat ihren Generalsekretär zurückgezogen. Sie sind der einzige Generalsekretär, der noch verbleibt von der CDU. Sie haben keine Sorge, dass Sie noch zurückziehen müssen für eine Frau, wenn der Druck auf Friedrich Merz jetzt größer wird.
Der Parteivorsitzende durfte noch jemanden mitbringen, dann die Fraktionsvorsitzenden und Herr Frey und Herr Bühning. Das war so. Und Herr Merz hat sich dann für mich entschieden, Herr Klingbeil hat sich für Frau Esken entschieden. Und Herr Söder für Herrn Dobrindt.
Dürfen wir wenigstens festhalten, dass auch Sie das nicht so grandios finden, dass die CDU da keine Frau aufgestellt hat?
Wir müssen da besser werden, ja.
Dann danke ich für den Moment. Wir wollen über Arbeit sprechen, gleich auch in der Runde. Und haben 3 Frauen zu Wort kommen lassen, die der Forderung von Friedrich Merz, wir mögen bitte alle fleißiger werden, deutlich widersprechen.
Wir müssen in diesem Land wieder mehr und vor allem effizienter arbeiten.
Diese 3 berufstätigen Frauen erklären, warum sie von diesen Forderungen nichts halten.
Jessica ist Schauspielerin und alleinerziehende Mutter einer 6-jährigen Tochter.
Also ich fühle mich von Herrn Merz nicht angesprochen als alleinerziehende Mutter. Ich habe das Gefühl, das kann sehr gut vielleicht zutreffen auf jemanden, der alleinerziehend ist, keine anderen Verpflichtungen hat. Von mir aus gesehen denke ich, dass ich so viel arbeite, wie nur geht und total am Struggeln bin. Ich hatte mein Kind schon krank bei irgendwelchen Workshops dabei, weil ich wusste, okay, wenn ich sie jetzt nicht mitnehme, dann bekomme ich das Geld nicht.
Julia hat nach 2 Todesfällen in ihrem privaten Umfeld ihre Arbeitszeit bewusst reduziert. Auf 4 Tage 80% Gehalt.
Jeder Hobbysportler weiß es, wenn ich regelmäßig Pause mache, nur dann kann ich gut Leistung bringen. Und das ist im Job genauso. Seit ich Teilzeit 4 Tage arbeite, merke ich, dass es mich einfach mehr ausgleicht. Ich im Job leistungsfähiger bin, ich produktiver arbeiten kann.
Deshalb widerspricht sie Merz auch deutlich.
Er sagt ja, wir müssen produktiver werden und wir sollen effektiver arbeiten. Und für mich ist mehr Arbeiten nicht gleich effektiver arbeiten. Wenn ich effizienter, effektiver arbeite, dann heißt es für mich, ich schaffe meine Arbeit vielleicht sogar in weniger Stunden.
Verdi-Mitglied Alessandra, Krankenpflegerin in einer Klinik, arbeitet vertraglich 32 Stunden. In der Realität aber deutlich mehr.
Mein Arbeitszeitkonto sagt gerade, ich bin mit 49 Stunden in Überstunden. Ohne Überstunden wäre es gar nicht möglich, den Personalmangel überhaupt zu kompensieren. 40 Stunden sind für mich keine Option, weil ich einfach gesundheitlich und persönlich keine Kapazitäten dafür habe.
Was sagt sie zu solchen Tönen aus der CDU?
Mit 4-Tage-Woche und Work-Life-Balance werden wir den Wohlstand unseres Landes nicht erhalten können.
Diese Sprechweise von Herrn Merz löst bei mir wirklich große Wut aus, weil er offensichtlich nicht die Realität von den arbeitenden Menschen widerspiegeln kann.
In Deutschland gibt es gar keine Leistungsbereitschaft mehr.
Meine Leistung ist, wenn in meiner Schicht keiner stirbt. Es klingt so profan, wie es ist, aber dafür bin ich zuständig. Ich arbeite zu viel für zu wenig Geld und ich könnte auch nicht mehr arbeiten.
So, ich freue mich, dass wir die Runde erweitern und begrüße Christiane Benner, Vorsitzende der IG Metall und SPD-Mitglied und den Präsidenten des Kiel-Instituts für Weltwirtschaft, Moritz Scholarek. Schön, dass Sie da sind. Herr Benner, erfahren Sie das auch so? In Deutschland gibt es keine Leistungsbereitschaft mehr.
Nee. Ich muss sagen, ich erfahre das wirklich anders und vor allem erfahre ich im Moment eine ganz große Wut bei unseren Beschäftigten und auch bei unseren Mitgliedern. Ich will mal sagen, wir haben im Moment in Deutschland über 1 Milliarde Überstunden, die geleistet werden und davon die Hälfte unbezahlt. Also von daher ist es wirklich, finde ich, ein Hohn zu unterstellen, dass die Menschen nicht bereit sind, mehr zu arbeiten und nicht leistungsbereit sind. Wir haben im Moment eine andere Situation. Wir haben wirtschaftliche Schwierigkeiten auch bei uns in den Unternehmen. Und es ist so, dass wir gemeinsam mit Betriebsräten, IG Metall, eher vereinbart haben, wir müssen Arbeitszeit absenken, damit die Unternehmen wirtschaftlich im Moment durchkommen, weil wir zum Teil Auftragseinbrüche haben. Ob das im Handwerk ist, im Wärmepumpenbau, in kleineren Unternehmen, aber auch in großen Konzernen. Und das stößt auf echt viel Unverständnis im Moment in den Belegschaften, wenn dann gesagt wird, da gäbe es keine Leistungsbereitschaft.
Lassen wir Kasimir Niedermann gleich darauf antworten. Möchte erst mal den Wissenschaftler fragen, ist es belegt, dass wir in Deutschland im internationalen Vergleich, auch im europäischen Vergleich, weniger arbeiten?
Ja, das kann man sagen. Also wenn wir uns die Arbeitsstunden pro Einwohner im erwerbsfähigen Alter angucken, das ist sozusagen die sinnvolle Vergleichsbasis, dann arbeiten wir etwa 30% weniger, zum Beispiel als unsere polnischen Nachbarn. Mhm. Und da kann man ja mal ein Gedankenexperiment anstellen. Was wäre, wenn wir alle 30% mehr arbeiten würden und diese Arbeitsstunden etwa so produktiv wären wie die, die wir im Mittel haben, dann wäre unsere Volkswirtschaft 30% größer. Dann hätten wir ein Bruttoinlandsprodukt nicht von 4,5 Billionen, sondern von 6 Unsere Staatsschuldenquote würde unter 50% wahrscheinlich sinken. Herr Lindemann könnte trotz Sondervermögen wieder gut schlafen. Wir hätten ein Drittel mehr Steuereinnahmen, könnten also die gleichen Einwohner mit ein Drittel mehr Infrastruktur, Verteidigung etc. versorgen. Also da ist schon im internationalen Vergleich etwas dran, dass wir auch im europäischen Vergleich inzwischen auffallend wenig Arbeitsstunden leisten.
Gut, der Wissenschaftler gibt Ihnen gewissermaßen recht und dennoch würde ich gerne mal diesen absoluten Satz von Ihnen hinterfragen. Es gibt gar keine Leistungsbereitschaft mehr. Wen meinen Sie, wenn Sie das sagen?
Es gibt Millionen Menschen in Deutschland, 46 Millionen Erwerbstätige, 35 Millionen sozialversicherungspflichtige Beschäftigte, die jeden Tag arbeiten ohne Ende und das Gefühl haben, es bleibt nichts übrig. Und wenn die dann sehen, dass es Zehntausende gibt in Deutschland, die das Sozialsystem ausnutzen, dann haben die das Gefühl, es geht nicht gerecht zu in Deutschland und es ist die Leistungsbereitschaft.
Jetzt reden Sie über Bürgergeld beziehen.
Ja, nee, aber das ist der Zusammenhang. Oder nehmen Sie das Zitat von Friedrich Merz, wenn er sagt, 4-Tage-Woche und Work-Life-Balance, so funktioniert das nicht. Er bezieht sich auf die Forderungen, die viele haben, dass sie sagen, wir möchten gerne weniger arbeiten, 4 Tage. Die Gewerkschaften, einige fordern das, bei gleichem Lohn. Und das funktioniert natürlich nicht. Das funktioniert nicht. Und das ist der Punkt, den er hat. Ansonsten kann ich nur sagen, die Leistungsbereitschaft ist da. Die Menschen haben nur das Gefühl, dass die Abgaben und die Steuern so hoch sind, dass die Stunde Mehrarbeit oder insgesamt das Arbeiten nicht mehr lohnt. Und es gibt andere, die Leistungsbereitschaft nicht zeigen und Geld vom Staat bekommen.
Das ist doch aber, das verstehe ich nicht. Das ist eine Bürgergelddiskussion und das andere ist eine Arbeitsmoraldiskussion, die Sie hier führen, wenn Sie sagen, wir haben keine Leistungsbereitschaft mehr. Und wenn Herr Merz sagt, wir müssen mehr und effizienter arbeiten, da reden wir nicht über die, die gar nicht
arbeiten. Richtig, und da können wir ja mal drüber reden.
Aber wen meinen Sie denn darunter?
Können wir ganz konkret machen.
Ihrer Meinung nach nicht? Warum strengen die sich nicht an? Wieso arbeiten die zu wenig?
Die strengen sich alle an, aber die Frage muss ja von Herrn Schulerek beantwortet werden, warum Deutschland seit 10, 5, 12 Jahren im Durchschnitt 1.000 Stunden im Jahr arbeitet und die Griechen zum Beispiel 2013 900 Stunden gearbeitet haben und jetzt 1.200 und uns überholt haben. Da kann man jetzt sagen, die anderen sind alle schuld und die Griechen sind besser. Man kann aber auch sagen, wir als Staat sind schuld. Und das ist meine Haltung. Wir haben 10 Jahre Wachstum gehabt, von 2010 bis 2020. Dann kam Corona. Dann haben wir so getan, als ob das Geld von oben regnet und wir können alles bezahlen, Kurzarbeitergeld, Überbrückungshilfen für die Unternehmen. Und jetzt haben wir eine Situation, dass die Beitragssituation so stark schmerzt für die Beschäftigten und wir so viele Steuern bezahlen, dass die Beschäftigten das Gefühl haben, es lohnt sich gar nicht mehr zu arbeiten. Und das ist der Punkt, den ich machen will.
Aber um es noch einmal festzuhalten, wer arbeitet denn jetzt zu wenig?
Zum Beispiel, ja, machen wir es konkret. Zum Beispiel Rentner in Deutschland. Dafür wollen wir eine Aktivrente schaffen. Wir wollen sie nicht zwingen zu arbeiten, sondern wir wollen sagen, die Arbeitsstunden insgesamt sind zu wenig in Deutschland. Und wir wollen 2.000 Euro allen Rentnern in Deutschland, möglichst ab dem 01.01.2026, die ersten 2.000 Euro im Monat steuerfrei stellen. Es muss niemand arbeiten, aber wir setzen diesen Anreiz. Ob die dann 40 Stunden arbeiten oder 20 Stunden, weiß ich nicht. Ich kann Ihnen nur eins sagen. Meine Prognose ist, dass Zehntausende, vielleicht sogar eine 6-stellige Zahl, in den nächsten 4 Jahren länger arbeitet. Das ist unser Ziel und dann erhöhen wir die Arbeitsstunden.
Vielleicht können Sie mir beide helfen. Was ist das für eine Strategie der CDU zu sagen, wenn ich jetzt so höre, Rentner sollen eine 4-Tage-Woche machen?
Ich habe gesagt, freiwillig.
Wir haben auch eine Menge Menschen, die schaffen es überhaupt nicht, jetzt im Moment ihr normales Renteneintrittsalter zu erreichen, weil sie so in schwierigen Jobs sind und weil sie es körperlich einfach überhaupt nicht mehr hinbekommen. Ich meine, wir haben einfach immer noch eine Menge, wir haben vorhin die Pflegerin gesehen, wir haben einfach eine Menge Jobs in Deutschland, die sind starken psychischen oder körperlichen Belastungen ausgesetzt. Und ich meine, wenn das denn helfen würde, sollen von mir aus, können die arbeiten, wie sie wollen. Das können die übrigens heute schon. Also heute schon können auch Menschen, die in Rente sind, können ja 2000 arbeiten.
2.000 Euro Steuer.
Ich verstehe das. Können Sie machen, wir lösen damit das Problem nicht. Ich würde nochmal auf den Punkt eingehen. Nein, weil wir haben nämlich eine Menge Frauen, die in Teilzeit sind, die würden gerne mehr arbeiten. Mhm. Und wir haben ein statistisches Problem, das Herr Schulerik gesagt hat, ist ja richtig. Aber wir müssen genau schauen. Die durchschnittliche Arbeitszeit pro Kopf ist in der Tat gesunken. Das liegt aber daran, weil wir so viele Menschen in Teilzeit haben. Mhm. Wir haben an sich viel mehr Menschen, die Arbeit nachgehen. Aber wir haben eine Menge, gerade Frauen, die sagen, ich würde gerne mehr arbeiten. Die haben aber keine Betreuungseinrichtung. Die können sich das einfach überhaupt nicht leisten. Das geht nicht aufgrund ihrer Lebenssituation. Oder viele junge Familien müssen pflegen, müssen die Kinder erziehen. Das heißt, wenn wir da was machen, mit dem, was wir jetzt im Koalitionsvertrag wirklich gut verabredet haben, zu investieren in Bildung, in Kitas, dann könnten wir diese Probleme auch lösen. Und dann würden viel mehr Frauen sagen, ich arbeite mehr.
Weil ich lerne genug. Wir können doch beides machen.
Ja, das können wir. Ich spreche ja auch nicht gegen, aber das ist doch an der falschen Stelle angesetzt.
Das Problem erstmal ansehen, Herr Schmolari. Wie groß ist der Faktor Teilzeitarbeit gerade bei Frauen für die schlechtere Produktivität oder Mangel? Wir können, ich gebe Ihnen meine Grafik mit an die Hand, nämlich über derer, die Teilzeit arbeiten in Deutschland.
Das ist fast die Hälfte der Frauen. Ja.
Genau, Frauen von den Erwerbstätigen in Deutschland sind fast die Hälfte der Frauen. In Teilzeit bei Männern sind es 11,7. Und noch dramatischer ist es, wenn man Mütter und Väter vergleicht. Können wir jetzt auch ansehen, 68,4% Mütter, nur 8,3% Väter in Teilzeit. Ist das die Teilzeitfalle, die berühmte?
Also erstmal würde ich sagen, beide haben recht. Herr Lindemann hat recht in dem Punkt, dass in der Tat in Deutschland auffallend ist, dass gerade die älteren Arbeitnehmer über 60 deutlich weniger arbeiten als in anderen Ländern. Wenn wir zum Beispiel nach Dänemark, nach Skandinavien gucken, das sind jetzt keine durchaus Länder, mit denen wir uns, glaube ich, vergleichen wollen, da ist die Erwerbsbeteiligung der über 60-Jährigen 10-20 Prozentpunkte höher als in Deutschland. Also da läuft etwas schief. Auf der anderen Seite würde ich auch Frau Brenner recht geben, gerade in puncto Kinderbetreuung und Teilzeitarbeit haben wir ein Problem. Grundsätzlich würde ich, vielleicht, man kann sich die Frage sozusagen ganz einfach stellen, wenn man sagt, was, ich habe ja eben gesagt, in Polen arbeitet man 30% mehr pro erwerbsfähigen Einwohner. Also da sind diese ganzen Teilzeitsachen schon drin. Das ist einfach, wer ist überhaupt da in dieser Altersgruppe zwischen 15 und 65 ungefähr. Und jetzt die Frage, jetzt nimmt man einen polnischen Arbeitnehmer oder eine polnische Arbeitnehmerin und packt sie ins deutsche System. Arbeitet die dann 30% mehr? Dann liegt es wirklich an den Deutschen, dass wir irgendwie nicht mehr so fleißig sind. Oder haben wir Anreize im System, wie Frau Brenner sagt, die dazu führen, dass dann auch diese polnische Arbeitnehmerin im deutschen System weniger arbeiten würde. Und ich würde sagen, aus wissenschaftlicher Perspektive ist beides richtig. Ich denke gerade bei der Kinderbetreuung für Frauen und überhaupt also Kinderbetreuung insgesamt.
Sie haben Männer ein kleines Kind und wissen, wie das ist, das Betreuungssystem.
Das ist, genau, das ist gerade auch, wenn man Dinge hat wie Umzüge oder sowas, ist das eine Riesenhürde. Und gerade auch bei der frühkindlichen Betreuung sind wir sehr schlecht
und
in Deutschland.
Und Sie haben den Vergleich zu Frankreich. Sie haben da studiert und auch gelehrt und da gibt es einen Unterschied.
Genau, es ist ein Riesenunterschied. Da ist auch ein kultureller Standard anders, dass man mit, also die meisten Mütter auch mit nach 4, 5, 6 Monaten nach der Geburt wieder arbeiten gehen. Die frühkindliche Betreuung sehr gut ausgebaut ist und das auch kein kulturelles Streitpunkt ist. Wir haben auch, aber dann ganz handfest, ich glaube, wenn man sozusagen jetzt wirklich der Wissenschaft folgen will, ist ein ganz großer Punkt im Raum, ist dieses Ehegattensplitting, was es sehr unattraktiv macht für Frauen in bestimmten Konstellationen zusätzlich zu arbeiten, weil steuerlich das sehr stark belastet wird. Wir haben die Arbeitsanreize für ältere Arbeitnehmer angesprochen und dann gibt es natürlich auch die Dimension von Sozialleistungen, die vielleicht an der einen oder anderen Stelle dazu führen, wenn man Arbeit aufnimmt, sind die Transferentzugsraten, das ist ein deutsches Wort, also das, was da weggenommen wird vom Staat.
Ich würde gerne einmal noch bei den Kitas bleiben. Mhm. Wir wissen, Herr Lindemann, die Beschäftigung in den Kitas ist in den letzten 20 Jahren um 113% gestiegen und trotzdem fehlten 2024 rund 306.000 Kita-Plätze für die unter Dreijährigen. Was wollen Sie dagegen machen?
Also klarer und deutlicher als wir uns auf dieses Thema geeinigt haben in den Koalitionsverhandlungen, geht es nicht. Ich kann mich an kein anderes Thema erinnern. Und wenn Sie die Frauen und Männer fragen, was der Hauptpunkt ist, warum sie in Teilzeit sind, wenn sie denn mehr wollen, ist das Thema Kita-Ausbau. Frankreich ist ein schönes Beispiel. Ich finde das beste Beispiel in Europa Schweden. In Schweden haben sie eine Top-Kita-Struktur. Die Firmen haben sich mit den Gewerkschaften oder untereinander mit den Arbeitnehmern darauf geeinigt, dass es eine Kernarbeitszeit von 8 bis 16 Uhr gibt. Dort finden die Termine statt, die wichtigen, danach nicht. Und so können alle planen und nach 16 Uhr die Kinder abholen. Sie haben auch eine flexible Wochenarbeitszeit. Sie haben völlig recht, das ist der Knackpunkt. Da haben wir zu wenig gemacht, da müssen wir mehr tun. Bund und Länder, ich schiebe es gar nicht auf die Ampel. Wir sind da auch in der Verantwortung, wir müssen es jetzt machen.
In Schweden machen sie was Besonderes, habe ich gelernt. Die haben eine Elternzeit, nicht nur für die Eltern, sondern auch für die Großeltern. Mhm. Und die Großeltern können diese Elternzeit auch an andere übertragen, Verwandte oder Freunde, um ein richtiges Betreuungssystem aufzubauen, das dann staatlich unterstützt wird. Wäre das eine Idee?
Finde ich
gut. Allerdings muss man jetzt schauen, dass man das auch fair macht, weil nicht jeder dort arbeiten kann, wo die Großeltern sind. Und dann haben sie nachher ein Problem, wo einige sagen, das ist unfair. Man müsste dann auch für diejenigen Anreize schaffen und Unterstützung, die eben nicht ihre Großeltern in der Nähe wohnen haben.
Wie wichtig wäre das, Frau Benner?
Ich finde, das skandinavische Modell, die haben ja auch das Prinzip No Meeting After Four, damit genau diese Vereinbarungsaspekte berücksichtigt werden. Und da ist es so, habe ich zumindest gehört, dass die Leute, wenn die dann freitags ganz spät abends noch im Büro sitzen, dass man eher sagt, ist bei dir privat irgendwas nicht in Ordnung, dass du nicht nach Hause gehen willst. Also ich will nur sagen, wenn man kulturell und auch von den Strukturen her das besser macht, dann zeigt es ja, dass dann auch mehr Leute erwerbstätig werden können. Also liegt es wirklich nicht daran, dass Leute nicht wollen oder faul sind, sondern dass wir wirklich uns die Bedingungen anschauen und auch, wie wir das in vielen Unternehmen gemacht haben, versuchen, gute Flexibilitätslösungen zu machen, aber auch wirklich Arbeitgeber brauchen, die dann auch sagen, ich lasse mich darauf ein, dass Frauen, wenn die zurückkommen, dass die dann von Teilzeit auch wieder auf Vollzeit können. Also das liegt nicht nur an den Rahmenbedingungen, wir müssen da auch kulturell, glaube ich, viel arbeiten, auch dass die Care-Arbeit zwischen Männern und Frauen besser verteilt wird. Und das ist in den skandinavischen Ländern, das funktioniert einfach besser.
Wenn kulturell was verändert werden muss, fällt mir natürlich das sofort auf, was Moritz Scholarek eben auch genannt hat, nämlich das Ehegattensplitting, ein Gesetz von 1958. Die SPD wäre offen, das zu ändern, weil wir ja diese Struktur, die man damals hatte, nämlich ein gängiges Hausfrauenmodell, so nicht mehr haben in Deutschland. Wie offen ist die CDU kulturell dafür?
Also am Ende gibt es gar nicht in der Berechnung so einen großen Unterschied. Aber wenn Sie mich persönlich fragen, ich habe immer ein Problem, jetzt vom Koalitionsvertrag abzuweichen. Aber ich bin persönlich,
Euro Steuersparnis, ne?
Ich bin persönlich ein großer Fan eines Familiensplittings. Ich glaube, das wäre notwendig in Deutschland. Frankreich hat so ein Modell. Man könnte anfangen, mit dem Grundfreibetrag für Kinder und Erwachsene gleichzusetzen. Ich möchte in einem Land leben, was Familien unterstützt, was Kinder unterstützt. Das machen wir viel zu wenig. Das wäre mein Modell. Aber jetzt lassen wir uns erstmal die Punkte im Koalitionsvertrag abarbeiten und dann können wir.
Können Sie schon mal mitnehmen im Koalitionsausschuss vielleicht? Wäre das mehrheitsfähig bei Ihnen?
Ja, oder? Nochmal, ich würde jetzt erstmal. Jetzt haben Sie mich erwischt. Ich glaube ja. Weil wir das in der Grundsatzkommission bei uns fürs Grundsatzprogramm diskutiert haben, da gab es eine Mehrheit und deswegen wäre das ein Modell, dieses zu machen. Man muss aber ehrlicherweise sagen, das kostet auch Geld. Klar.
Wie viel würde das bringen?
Das hängt dann ganz stark vom Modell ab. Aber ich denke, bei diesen Reformen ist ja auch immer einfach die Signalwirkung sehr wichtig. Mhm. Und sozusagen die Signalwirkung, die ausgehen könnte von, wir schaffen das Eheglatten-Splitting ab, wir gehen über diese, ich sag mal, Sie haben es gesagt, von 1958, diese tradierten Rollenmodelle hinweg, öffnen auch den Arbeitsalltag in dem Sinne für wirklich gleichberechtigte und partnerschaftliche Kinderbetreuung etc. sind Dinge, die sicherlich ankommen und auch die entsprechenden Effekte haben. Und wie gesagt, ich komme mal zu dieser Frage zurück, wir müssen uns die Frage stellen, wenn wir eine polnische Arbeitnehmerin ins deutsche System setzen? Sind es die Anreize, die hier nicht stimmen? Und dazu gehört zum Teil sicherlich das Ehegattensplitting, dazu gehört Fragen wie Kinderbetreuung. Und dann, was übrig ist, das ist dann sozusagen dieser Aufruf, der kam, wir müssen in die Hände spucken und wieder ein bisschen mehr arbeiten. Vielleicht ist da ja auch noch was da. Vielleicht haben wir uns in gewissen Bereichen uns einfach auch sozusagen in den Jahren des Erfolgs, des wirtschaftlichen Erfolgs, gewisse Dinge ein bisschen bequem gemacht. Wir haben auch Krankenstand. Es gibt ja auch andere Indikatoren, die, wo man das Gefühl hat, es ist jetzt nicht mehr sozusagen das ganz im Zentrum sozusagen der deutschen Identität ist, dass man steht unter Umständen nicht mehr die Arbeit. Und wie gesagt, es sind nicht die Jungen. Es sind vor allem auch die Bewerbsbeteiligung ist vor allem auch bei den Alten, bei den Älteren gering.
Aber wo wir die Jungen auch im Film gesehen haben, diese Work-Life-Balance, die ja auch immer bei Herrn Merz so anklingt, als sei das eigentlich eine halbe Krankheit. Also wie ist das bei Ihren, ich will das gar nicht bewerten, ist das eine...
Wir haben die doch alle eine Work-Life-Balance.
Unter Ihren Beschäftigten würde ich gerne einmal Frau Benner fragen, wie ist das verbreitet? Machen sich die Jüngeren darüber mehr Gedanken als die Älteren?
Wir haben eher Erfahrungen gemacht, als wir haben 2018 einen ziemlich guten Tarifabschluss gemacht, der den Beschäftigten noch mal mehr Arbeitszeitsouveränität gibt, wenn sie erziehen müssen, pflegen müssen oder belastete Schichtarbeit haben. Wir haben einfach festgestellt, also es war weniger das Work-Life-Balance-Thema, sondern es war irgendwie dann eher das Work-Care-Thema. Also von daher würde ich das gar nicht so nur auf dieses Thema beschränkt wissen. Und wir merken, eher, dass bei jungen Menschen das ganze Thema, wie sinnvoll ist eigentlich meine Arbeit, wie sinnstiftend ist die, dass solche Themen auch im Vordergrund sind. Also ich erlebe super motivierte Auszubildende, die auch nach Feierabend noch daran basteln, wie kriegen sie ihre Ausbildungswerkstatt klimaneutral. Also wie kriegen sie irgendwie, können sie mit Solar, mit Windenergie, wie können die irgendwie dafür sorgen, dass die in der CO2-Bilanz besser werden. Also so super engagierte Leute. Aber ich muss sagen, ich habe dann das Glück, ich rede halt mit den jungen Menschen, die in einer Ausbildung sind. Ich mache mir eher Sorgen um die 3 Millionen. Das muss man sich mal überlegen. In Deutschland unter 35, 3 Millionen junge Menschen, die überhaupt gar keinen Ausbildungsabschluss haben. Mhm. Und wenn wir uns da auch noch mal besser bemühen, zusammen die in die Ausbildung reinzubekommen, dann habe ich auch wieder einen Beitrag gegen den Fachkräftemangel. Aber wirklich, ich möchte noch mal betonen, bitte nicht die Leute beschimpfen als faul oder nur, wie war das, live oder was da alles.
Was ist das eigentlich, live?
Das fand ich echt nicht gut.
Was kreiert
nein.
Eine Life-Life-Balance. Ja. Was ist das?
Mir sagen, ich bleibe dabei, mir sagen 40, 42, also mir sagen Menschen, die in der Gruppe der 40, 42 Millionen Arbeitnehmer in Deutschland leben, dass sie das Gefühl haben, dass man mit ihrem Geld nicht vernünftig umgeht. Und auch wenn sie sagen, es ist eine kleine Gruppe, es ist keine kleine Gruppe, sondern sie haben das Gefühl, dass auf ihrem Rücken es Menschen gibt, die den Sozialstaat ausnutzen. Und das gibt es einfach. Jetzt schauen Sie sich nur mal an. Aber wenn jemand, Frau Mioska, wenn jemand Hilfe braucht, bekommt er die. Aber jetzt schauen Sie sich nur mal an. Wir haben ein Bürgergeldsystem, wo, wenn man 100 Euro hinzuverdient, die 100 Euro behalten darf und jeder Euro danach zu 80% wegkommt, den man nicht behalten darf.
Wir haben
Zehntausende von Menschen, die Bürgergeld bekommen, die 100 Euro verdienen, was sie behalten können und ein bisschen schwarz. Und da sagen mir einfach Leute, das geht so nicht. Das ist wie live.
Gut, aber jetzt muss ich doch noch mal fragen. Jetzt machen Sie schon wieder Bürgergeld. Wir reden ja.
Das ist aber das, so, was Sie bei jeder, bei jeder Party, bei jedem Geburtstag ist das Thema. Da ist ein Ungerechtigkeitsgefühl in Deutschland. Und wir müssen als Politik dieses Ungerechtigkeitsgefühl lösen. Wir brauchen ein gerechtes System.
Das möchte ich ja gerne ernst nehmen. Aber das, was auffällt, ist, und das hat Frau Benner ja gerade adressiert, dass Sie und Herr Merz, wenn Sie sagen, es muss wieder mehr gearbeitet werden, wir müssen effizienter arbeiten, dass sehr viele Leute, und nicht nur die, die auf die Bürgergeldempfänger gucken oder die dann womöglich selber Bürgergeldempfänger sind, das Gefühl haben, sie sagen, wir sind alle faul. Ja. So, das hat sie gerade adressiert.
Das ist gefährlich. Und wenn die Debatte in die Richtung geht, gebe ich Ihnen recht.
Darf ich Ihnen einmal sagen, und die Strategie fällt auf, Sie hauen so eine Provokation raus und anschließend sagen Sie, nee, ich meine ja gar nicht die, die fleißig sind, sondern ich meine ja nur die Bürger.
Mioska, wenn das so ist, haben Sie da einen Punkt. Mhm. Die ganze Debatte, die da abläuft mit der Vier-Tage-Woche, das ist eine Debatte, dass einige Gewerkschaften in Deutschland gefordert haben, weniger arbeiten, 4-Tage-Woche und das gleiche Geld verdienen. Und da sind wir als CDU gegen. Mhm. Punkt. Und das ist der Punkt, der gemeint ist.
Es waren Handwerksunternehmen, wenn ich das sagen darf, die haben die Initiative ergriffen und haben gesagt, ich will meine Arbeitgeberattraktivität auch steigern, dadurch, dass ich eine 4-Tage-Woche anbiete. Ich sag mal, das ist so gemischt. Ja, ich habe im Moment bei ZF, das ist 1:1 mit dem Entgelt und nicht mit.
Da habe ich gar kein Problem mit. Ja, also wenn wir die Wochenarbeitszeit haben.
Ja, aber
da
müssen wir aber aufpassen, dass wir nicht pauschal sagen, ja, die 4-Tage-Woche gehen nicht. Ich habe bei ZF im Moment. Ich habe viele Beschäftigte, die würden gern einen Automobilzulieferer. Ich habe dort, die müssen zwangsweise im Moment 31,5 Stunden in der Woche arbeiten. Die müssen auf wenige Tage reduzieren. Die würden gerne mehr. Also ich würde das einfach nicht so pauschal sagen, 4-Tage-Woche geht nicht. Im Moment fordert keine Gewerkschaft in Deutschland die 4-Tage-Woche mit vollem Lohnausgleich. Das kann ich beklagen, weil aber Entschuldigung, wir reden jetzt über 2025 und wir hören die Einschläge als Gewerkschaften und deswegen verstehen wir im Moment nicht diese Debatte, die ja wirklich Menschen beleidigt. Wir brauchen Respekt für die Menschen in diesem Land, für die arbeitenden Menschen in diesem Land. Dann haben wir auch mehr Zuversicht. Ja. Die Koalition ist angetreten und genau richtig und hat gesagt, wir wollen Zuversicht für die Unternehmen durch Investitionen, wir wollen Zuversicht in der Bevölkerung. Aber wenn ich Beschäftigte beschimpfe, dann kriege ich keine Zuversicht, dann kriege ich Frust und das spielt anderen
und
in die
Karten.
Und das müssen
wir
ändern.
Und deswegen wollen wir jetzt, Frau Benner, erstens. Wollen wir eine Wochenarbeitszeit einführen? Flexibilität ohne Ausweitung der Arbeitszeit, sondern Flexibilität, dass ich auch mal bis 14 Uhr arbeite, aber auch mal bis 18 Uhr. Zweiter Punkt. Lass mich ganz kurz ausreden. Zweiter Punkt. Wir wollen Überstundenzuschläge steuerfrei stellen, weil das richtig und wichtig ist. Die Menschen haben das Gefühl, wenn ich eine Stunde mehr arbeite, arbeite ich lieber gar nicht, weil ja doch das meiste weg ist. Da wollen wir Anreize schaffen. Dann wollen wir drittens für alle, die das gesetzliche Rentenalter erreicht haben, einen Steuerfreibetrag, wie ich es eben gesagt habe, von 2.000 Euro. Das sind drei Maßnahmen, die wir machen, nicht um Menschen zu bestrafen, nicht um sie zu diskreditieren. Im Gegenteil, damit sich Leistung in Deutschland wieder lohnt. Das haben wir 10, 20 Jahre nicht gemacht. Das ist unser Punkt. Und dass die Gewerkschaften das nicht mehr fordern, gebe ich zu, ist für mich neu. Mhm. Ich kannte diese, ich habe die noch vor 2, 3 Wochen gelesen, diese Forderung, dass Gewerkschaften, und es war nicht nur eine, gefordert haben, wir wollen jetzt eine 4-Tage-Woche mit weniger Arbeit bei vollem Lohnausgleich. Wenn das nicht mehr so ist, Haken dran und nach vorne schauen.
Herr Schularek, was würde das bringen, die Maßnahmen, die Herr Lindemann jetzt aufgezählt hat? Also Wochenarbeitszeit, Flexibilität, steuerfreie Überstunden und dergleichen.
Also wenn er noch die Abschaffung des Ehegattensplittings drauflegt.
Hat er ja gerade angeboten.
Hat er gerade angeboten.
Ja, aber das kostet, dann müssen Sie das aber bezahlen.
Genau. Ja gut, wir wollen ja die Arbeitsanreize erhöhen, dann kommen ja auch mehr in die Arbeit. Dann
machen wir ein Familiensplitting noch.
Ja. Ja gut, aber wir haben ja dann ein höheres Bruttoinlandsprodukt. Und wenn wir noch darauf gehen, dass wir in der Tat die Krippen- und Kitaplätze, das Angebot verbessern, dann sind es in der Tat auf der Anreizseite, die gerade höhere Arbeitsstunden im Wege stehen, wahrscheinlich zentrale Punkte, die wir angegangen sind. Ja. Insofern stehe ich dahinter und würde ich sagen, das ist die richtige Richtung. Es geht um Anreize. Also wenn wir uns alle überlegen, arbeite ich jetzt noch eine Stunde oder 3 oder 5 mehr, das muss sich lohnen. Ja? Und je mehr sich das lohnt, umso mehr Leute werden das tun. Und dann werden wir auch an den Punkt kommen, wo wir verstehen, dass wenn alle von uns vielleicht 2 Stunden mehr, zumindest die es können, machen, dann hat das einen Effekt auch auf alle anderen, weil die Einnahmen zu den Sozialversicherungen steigen. Dann haben wir nicht diese Diskussion um übersteigende Beiträge, sondern vielleicht können wir die Beiträge mal wieder senken. Dadurch wird es interessanter, in Deutschland zu investieren. Wir schaffen mehr Arbeitsplätze. Also man kann auch von einem, ich sag mal, vom schlechten Gleichgewicht durch ein gutes Gleichgewicht kommen.
Was bräuchte denn zum Beispiel ein Abschaffen der Feiertage? Ein Klassiker, der immer mal wieder kommt.
Ja, das ist natürlich vor allem eine Symboldiskussion. Das bringt ein bisschen was, aber das ist ein niedriger Milliardenbetrag, der dann zusätzlichen Steuernahmen, zusätzlichen BIP kommt. Das ist etwas, ich meine, wir reden schon sehr lange über diesen Pfingstmontag. Ich denke, da kann man auch wirklich,
die Dänen haben
das, das ist ja das Schöne, dass wir so ein Institut für Weltwirtschaft sind und ein bisschen über den Tellerrand immer hinausgucken können. Die Dänen haben das gemacht und gesagt, dies ist eine andere Weltlage, wir müssen in die Verteidigung investieren, wir schaffen jetzt erstmal einen Feiertag ab. Und ich denke, solche klaren Signale wären einfach mal ein sinnvoller Schritt, auch zu sagen, wir haben die Lage, die Situation verstanden, wir sind inzwischen auch im europäischen Vergleich nicht mehr die Fleißigsten. Und es wird uns sicherlich nicht schaden, wenn wir da auch mal so ein...
Aber das wäre doch genau...
Wir gehen jetzt in eine 3-Tage-Woche, ne?
Sind wir schon?
Christi Himmelfahrt am Donnerstag, ja. Und dann kommt dieser Freitag, von dem man nicht so genau weiß, ja, was wir da eigentlich feiern, die Heilige Brücke oder so.
Die Himmelfahrt hat sich
da gibt es sehr viele Eltern von Kita-Kindern, die sich wahnsinnig drüber ärgern. Wäre das ein gutes Signal, da mal zu sagen, ja, denk mal über sowas nach?
Finde ich falsch. Der Staat besteuert immer mehr die Arbeitnehmer. Es gibt immer höhere Beiträge. Und jetzt sagt er, wir lassen das alles so, aber wir nehmen euch einen Feiertag weg. Man kann das diskutieren. Ich halte das für den falschen Ansatz. Ich würde Anreize setzen zu mehr Arbeit, steuerfreie Überstundenzuschläge, Aktivrente und so weiter. Aber ich würde jetzt nicht anfangen, die Menschen zu bestrafen dafür, dass die Politik die Fehler in den letzten Jahren gemacht hat. Und wenn Sie Bayern sehen, Frau Mioska,
ja,
Bayern, 14 freie Tage im Jahr, also 14 Feiertage.
Da sind Sie bei
und
Markus
haben
Söder.
Ein, genau. Und haben ja, aber Markus Söder hat ein tolles Wachstum seit Jahren. Also wenn es nach Bayern ginge, müsste noch mehr Feiertage haben. Also Spaß beiseite. Ja, ich wäre dafür, dass wir jetzt einfach mal, da ist jemand aus Bayern.
Die möchten alle Feiertage.
Dass wir jetzt einfach mal die Sachen umsetzen, die im Koalitionsvertrag stehen, ja, dass man uns jetzt einfach mal 100 Tage Zeit gibt. Ich habe ein sehr, sehr gutes Gefühl, dass das funktioniert, weil wir alle an einem Strang ziehen und zwar in die gleiche Richtung.
Alles kleine Anreize, über die wir jetzt reden, aber das, was Sie ja eigentlich grundsätzlich mal versprochen haben, auch als Sie so ein Grundsatzprogramm geschrieben haben, Sie erinnern sich dunkel, da ging es dann ja auch um große Reformen. Wie kann man die arbeitende Mitte großflächig entlasten? Da haben Sie gesagt, das müssen wir machen, die Normalverdienenden, sonst kommt hier was ins Rutschen. So, jetzt steht im Koalitionsvertrag Mitte der Legislatur, machen wir mal eine Kommission und denken darüber nach, mal gucken, wie die Wirtschaft so anläuft. Mhm. Jetzt sind Sie selbst ins Rutschen gekommen. Ne?
Ein Frageteil stimmt. Mitte der Koalition. Das andere stimmt nicht, da gibt es keine Kommission, sondern das muss gemacht werden.
Aber da, erst, wenn die Wirtschaft...
Haben Sie völlig recht. Wenn die Wirtschaft nicht mehr wächst, können wir uns vieles nicht mehr leisten, Frau Miosga. Auch das ist die Wahrheit. Aber das ist auch der Grund, warum wir jetzt anfangen mit den steuerfreien Überzuschlägen, mit Aktivrente, dass sich Leistung wieder lohnt. Aber im Kern haben Sie recht, wir brauchen eine große Einkommensteuerreform, auch eine Unternehmenssteuerreform, die muss jetzt kommen. Ansonsten haben wir mit Zitronen gehandelt und werden wir das Vertrauen nicht zurückholen.
Aber weil das noch eine Weile dauert und wir erst mal gucken müssen, wann die Wirtschaft wieder, ich glaube, wenn ich Sie richtig verstehe, dauert das noch ein bisschen, dass die ein bisschen wieder...
Dieses Jahr wird es nicht, nächstes Jahr sieht es wieder ganz gut aus, wenn Herr Trump nicht noch...
Gut, das ist immer das, was wir nicht wissen. Aber da gibt es jetzt Leute in dem Koalitionspartner bei Ihnen, wie zum Beispiel Frau Schwesig, Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, die schlägt jetzt wieder vor, die sogenannte Reichensteuer um 2 Prozentpunkte auf 49% anzuheben. Und Lars Klingbeil hat das heute in der Welt am Sonntag auch noch mal gewissermaßen unterstützt, dass Topverdiener nicht entlastet werden dürfen. Auch wieder ein Thema für den Koalitionsausschuss, aber wahrscheinlich noch nicht am Mittwoch. Aber könnten Sie sich da annähern, dass das einfach schneller geht?
Das ist eine SPD-Meinung. Die CDU-Meinung ist, das sind nicht Topverdiener, sondern Handwerker. Und der Mittelstand wird bestraft. Ist völlig in Ordnung, wenn Herr Klingbeil als Parteivorsitzender diese Position hat. Wir haben eine andere. Das müssen wir aushalten in einer Demokratie. Aber noch viel wichtiger ist...
Aber Sie müssen sich ja einigen. Das ist das
genau, Problem. Dafür gibt es die Bundesregierung. Die hat einen Vertrag, der wird jetzt umgesetzt. Und ich bin richtig guter Dinge, dass wir jetzt vorankommen. Die ersten 2-3 Wochen fand ich ziemlich gut. Wir haben sehr viel positive Rückmeldungen bekommen, auch über Friedrich Merz, gerade wie er Deutschland in Europa vertreten hat. Und jetzt geht es darum, die Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen. Und da geht es jetzt um bessere Abschreibung, um eine Unternehmenssteuerreform. Energiekosten müssen runter und vieles mehr. Und alles andere können wir gerne in 2-3 Jahren besprechen. Aber jetzt geht es erstmal darum, wieder Fahrt aufzunehmen.
Ich glaube, wir müssen ein bisschen schauen, weil wenn ich Frau Reiche richtig verstanden habe, letzte Woche geht es jetzt schon darum, dass die Absenkung der Körperschaftssteuer, also Unternehmensentlastung, relativ schnell kommen soll. Auch die steuerlichen Abschreibungen bei Investitionen, alles gut. Wir brauchen die Zuversicht in der Wirtschaft und in den Unternehmen, gerade auch in kleineren. Aber es steht ja auch im Koalitionsvertrag, dass wir die unteren und die mittleren Einkommen entlasten. Und da höre ich eher so, also da sehe ich jetzt noch nicht so die konkreten Umsetzungsschritte. Und das fänden wir halt sehr wichtig, weil wir gesagt haben, wir brauchen die guten Signale in die Unternehmen, in die Handwerker, in die kleineren Unternehmen, aber auch in die Bevölkerung. Da ist sicherlich die Entlastung bei den Energiekosten ein ganz wichtiger Punkt, der im Koalitionsvertrag steht. Aber ich finde auch an der Stelle zu sagen, eine steuerliche Entlastung für die Facharbeiter und Facharbeiterinnen zu machen, wäre auch ein wichtiger Schritt. Also da würde ich schon auch erwarten, dass wir da genauso zügig vorwärts gehen. Da sind wir dabei. Also wir müssen wirklich alle in diesem Land im Blick haben. Und dann geht es auch vorwärts.
Hat Frau Benner völlig recht.
Herr Schularek, lügen die sich in die Tasche, wenn die erst auf das Wirtschaftswachstum warten, um die Mitte zu entlasten?
Also Wachstum ölt natürlich das Getriebe und damit wird vieles einfacher. Aber ich denke trotzdem, auch wenn wir wieder ein bisschen Wachstum hinkriegen in den nächsten Jahren, auch mit dem, was da jetzt an neuen Investitionen ja kommt, wenn wir das gut machen, das ist die große Aufgabe, die Sie auch haben, mit dem Geld, das Sie jetzt zur Verfügung haben, wirklich verantwortlich umzugehen, werden wir trotzdem nur dann Raum im Haushalt für Entlastungen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer finden, wenn wir an das rangehen, über das am liebsten keiner sprechen möchte, nämlich die Rentenreform. Knapp ein Drittel der Steuereinnahmen des Bundes geht in diverse Zuschüsse zur Rentenversicherung. Was muss man noch wissen über die Zukunftsorientierung dieses Landes als diese Statistik? Wir haben auch kein Einnahmeproblem des Staates. Deswegen diese Idee neue Steuern, die Einnahmequote, die Staatsquote ist da, wo sie vor 40 Jahren war. Trotzdem ist heute kein Geld für nichts da gefühlt. Also wir haben ein Problem auf der Ausgabenseite und das ist, dass uns diese immer wachsende, größer steigenden Kosten für die Sozialversicherungssysteme immer mehr den Spielraum für die Zukunft nehmen. Und da müssen wir ran oder will keiner ran.
Herr Lindemann, eine Sache dazu, weil das jetzt gerade ganz neu ist. In Dänemark hat die Regierung jetzt beschlossen, das Renteneintrittsalter auf 70 Jahre zu erhöhen ab dem Jahrgang 1971. Sind die einfach ehrlicher zu ihren Leuten als Sie zu uns?
Es gibt auch Länder, die haben es gesenkt, wie zum Beispiel Frankreich.
Aber Sie wissen, dass das unrealistisch
ist. Aber Sie wissen, dass im Moment das Eintrittsalter 66,x ist und wir auf 67 jetzt zugehen im Jahre 2030, 2031 und wir gleichzeitig jetzt die Aktivrente einführen. Und ich würde nicht jetzt sagen, ihr müsst bis 70 oder 75 arbeiten. Ich halte das auch für den falschen Weg. Ich würde das differenzierter sehen, dass wir natürlich perspektivisch, klar, wenn wir immer älter werden, auch länger arbeiten müssen, ist klar. Aber wir werden jetzt den Versuch starten. Und das ist der erste Versuch in Europa, vielleicht in der ganzen Welt, dass wir sagen, wir unterscheiden zwischen der Zeit, wo ich gearbeitet habe, bis zur Rente und danach. Das heißt, wir sagen, wenn ich im Rentenalter bin, brauche ich keine Rentenbeiträge mehr bezahlen. Ich brauche keine Arbeitslosenversicherung und keine Steuern.
Hilft das zur Finanzierung der
Rente? Nein, nein, das nicht. Ja. Aber, weil Sie gerade sagen, bis 70 arbeiten, ich glaube, dass dadurch Deutschland einen Schub bekommt, gerade im Bereich der Älteren. Und bei der Rente hat der Schulerek recht. Will ich gar nicht um den heißen Brei herumreden. Darüber werden wir reden müssen. In einer Kommission übrigens nicht nur die Rente, die Sozialversicherung insgesamt. Ja. Das ist die größte Herausforderung übrigens, vor die das Land steht. Gerade im Gesundheitsbereich, im Pflegebereich. Wir haben dieses Jahr ein Defizit von 16 Milliarden in der gesetzlichen Krankenversicherung. Wir werden Steuergelder reinschießen müssen, um die Beiträge einigermaßen stabil zu halten. Das ist die größte Herausforderung. Und da müssen wir noch liefern und haben wir noch nicht geliefert. Das ist die Wahrheit.
Und Sie werden das wissen, wenn jetzt ein Mechatroniker mit 16 Jahren anfängt. Was fragt er Sie, bis wann der wohl arbeiten muss?
Kleine Korrektur, die Mechatroniker fangen im Regelfall frühestens mit 18 an. Meistens kriegen die nur mit Abitur einen Zugriff. Entschuldigung für die kleine Korrektur. Weil das ist ein sehr qualifizierter Beruf mit Mechatronik, mit Elektrik, also ein super Beruf.
Aber wie lange wird der arbeiten müssen?
Ich meine, wenn man das jetzt sieht, wäre das noch bis 67, logischerweise. Also das ist die jetzige Lage. Und ich glaube, wenn der oder sie dann mit 20 jetzt anfängt, und im Regelfall ist es so, dass die zwischendrin dann nochmal ein Studium reinlegen, um sich weiterzubilden, oder machen duales Studium, bis 67 müssten die arbeiten. Aber ich glaube, wir können schon an der Einnahmeseite ja auch nochmal was machen bei den Sozialversicherungen, weil jetzt steht im Koalitionsvertrag ja auch, dass die Selbstständigen jetzt auch einbezahlen sollen. Finde ich ein super Move. Problem ist, die Versorgungswerke sollen trotzdem erhalten bleiben für die Freelancer, also die richtig gut verdienen. Ich glaube, da über die Einnahmebasis nachzudenken, anzufangen, da gibt es ja dann die Rentenkommission, da werden wir uns das alles angucken, finde ich erstmal einen wirklich sehr guten Punkt. Und trotzdem nochmal, Steuerzuschüsse aus den Sozialversicherungen raus, bin ich ganz bei Ihnen, Herr Schulerek. Und dort könnten wir wirklich nochmal gucken, Vermögensteuer, wir meinen nie die Unternehmen, das will ich auch noch mal sagen, wir meinen sehr vermögende Privatleute. Das reichste 1% auch in Deutschland hat 25% aller Vermögenswerte. Da noch mal ranzugehen und sagen, warum soll man die nicht stärker beteiligen an dem Gesamten? Also warum nicht? Starke Schultern, finde ich, können mehr tragen als schwache Schultern. Also ich wäre dafür, diesen Weg in der Steuerpolitik auch nochmal nachzugehen. Dann könnte ich diese ganzen Steuerzuschüsse aus den Sozialversicherungen auch rausnehmen und hätte nochmal andere Finanzierungsmöglichkeiten.
Ich nehme an, dass Sie davon nicht so richtig begeistert sind, aber ich würde gerne den Vorschlag nochmal aufnehmen, den die Kollegin gemacht hat, die den Job bekommen hat, den Sie gern gehabt hätten. Die neue Arbeitsministerin Bärbel Baas hat ja vorgeschlagen, dass Beamte und auch Selbstständige in die Rente zusätzlich einzahlen sollen. Bewegen Sie sich da?
Also bei den Selbstständigen haben wir eine Lösung gefunden, dass wir gesagt haben, wenn ein Selbstständiger nicht vorsorgt, dann muss er in die Rentenkasse rein, sage ich jetzt mal. So, und darüber hinaus bin ich offen für alles. Wie gesagt, wir sollten jetzt die Dinge erstmal umsetzen, aber natürlich.
Was ist mit den Beamten?
Ja, natürlich. Ich meine, das ist jetzt meine persönliche Meinung.
Sie sind ja hier auch persönlich.
Ja, nur trotzdem, ich fache ja immer neue Debatten an. Ich will ja jetzt erstmal anfangen zu regieren, dass wir den Koalitionsvertrag umsetzen. Aber ich bin der Meinung, dass man, das müssen wir dann besprechen, aber grundsätzlich nur noch dort verbeamtet, wo es wirklich hoheitliche Aufgaben gibt. Also, dass ein Polizist, der den Kopf hinhält, verbeamtet wird, finde ich völlig richtig. Aber dass alle in Ministerien, auch in der Kreisverwaltung, weiß ich nicht, ob es da Verbeamtung geben muss. Sondern dort, wo es hoheitliche Aufgaben gibt, da hat jeder Verständnis. Das wäre zum Beispiel für mich ein Punkt. Aber nochmal, Frau Miosga, jetzt lasst uns erstmal die Sachen umsetzen, die im Koalitionsvertrag stehen. Also wir müssen mal anfangen zu arbeiten, damit wir in Deutschland wieder Wachstum bekommen, damit wir uns das alles leisten können, worüber wir hier reden.
Ich würde gerne das letzte Wort an den Wissenschaftler geben, einfach weil wir immer alle den Eindruck haben, dass die Regierung da nicht wirklich ganz ehrlich ist. Wenn wir auch bedenken, dass die Wähler über 70 sind oder im Durchschnitt 70 der Union und die etwas Jüngeren, bei den etwas Jüngeren die AfD die Union überholt, wird auch die CDU deshalb mehr darüber nachdenken müssen, auch mehr Politik für die jüngere Generation zu machen. Bei der Rente tut sie es ja noch nicht.
Nicht, ist jetzt nicht meine Rolle, der CDU Tipps zu geben, nee, in dem aber Sinne, aber ich
aus
denke,
wissenschaftlicher Sicht.
Ich denke, dass wir im Herzen unseres Sozialvertrags etwas mit uns rumschleppen, was eine Riesenumverteilung von jung zu alt ist, ist allen klar und das kann nicht so weitergehen. Das wird eine sehr schmerzhafte Aufgabe, es wird eine sehr problematische Aufgabe, weil da viele Leute das Gefühl haben, wir haben hier Ansprüche erworben, das sind Versicherungsleistungen. Aber natürlich lief da im Hintergrund etwas mit, was Demografie ist. Und wir haben nicht einfach die Basis mehr, um dieses, sagen wir mal, dieses, so wie es jetzt aufgestellt ist, dieses Rentensystem und auch dieses Sozialversicherungssystem zu finanzieren. Man muss mal aufpassen, wenn es jetzt nur um Einnahmeerweiterungen geht, wenn neue Gruppen da rein, das sind ja auch Ausgaben, die werden ja auch krank. Mhm. Also man muss gucken, inwiefern sich das wirklich lohnt. Aber ich glaube, der einfache Satz ist, Norbert Blüm hat gesagt, die Rente ist sicher. Er hätte am besten noch angefügt, wenn wir schon vor 30 Jahren in eine gewisse Kapitaldeckung eingestiegen wären, dann säßen wir jetzt auf absolut viel größeren Polstern. Ja. Wir hätten absolut vor allem auch den Finanzmarkt, den wir brauchen in Europa, um mit Wagniskapitalfinanzierung und diese neuen Technologien und das neue Wachstum von morgen.
Mit der Frühstartrente jetzt,
ja,
ne?
Ja, aber es ist natürlich spät und es ist wenig.
Ja, aber wir fangen an.
Aber deswegen,
ja. Einen Punkt machen, denn das Einzige, was jetzt sicher ist, ist, dass die Tagesthemen dran sind mit Julian Jarikasen. Was habt ihr vor, Julia?
Herr Karin, die internationale Kritik am Vorgehen der israelischen Regierung wird schärfer und auch in der deutschen Politik scheint im Augenblick einiges in Bewegung zu kommen. Mehr dazu gleich bei uns in den Tagesthemen.
Danke, Julia. Ich bedanke mich in der Runde für die Diskussion. Wir werden noch viel über Rentenreform und Sozialversicherungsreform zu reden haben. Für heute war das schon mal sehr interessant. Danke Ihnen sehr, Ihnen fürs Interesse und Ihnen zu Hause auch. Auf Wiedersehen.